Herzlich willkommen beim Podcast von digitalberatung.de. Schön, dass du dabei bist. In der ersten Folge nach der Sommerpause hatte ich das große Vergnügen, mich mit Silke Kahnes auszutauschen. Silke ist Brückenbauerin zwischen Kundinnen und Unternehmen und Pionierin für das Thema der agilen Produktentwicklung. Silke ist Beraterin für Digitalisierung und Agile Transformation und bis vor kurzem war sie Teil des Vorstandes von Scope Visio und Chief Product Officer. Wir haben uns dem Thema gewidmet, deutscher Mittelstand zu piefig für Digitalisierung? Fragezeichen, da wir uns immer wieder, ob nun beim Cloud-Unternehmertag oder in persönlichen Gesprächen, unter anderem auch zu diesem Thema ausgetauscht haben. Im Podcast widmen wir uns intensiv der Beantwortung dieser Frage. Dazu gehen wir auf die Themen Digitalisierung, Innovation und Disruption im deutschen Mittelstand ein, natürlich auf das Thema agile Produktentwicklung und schauen am Ende auch noch auf die Themen Mentoring und Coaching, speziell von Mitarbeiterinnen und weiblichen Führungskräften. Und natürlich verraten wir, wie die ersten wichtigen Schritte für KMU aussehen, die sich der Digitalisierung stellen und diese für ihr Wachstum nutzen möchten. Viel Spaß beim Podcast.
Hast du das Gefühl, dass der digitale Dschungel an Chancen und Möglichkeiten für dich und dein Unternehmen immer undurchdringlicher wird? Suchst du nach Strategien, Konzepten und konkreten Maßnahmen, um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern? Dann bist du hier genau richtig. Im Podcast von digitalberatung.de stellen wir dir erfolgreiche Praxisbeispiele und individuelle Wege der Digitalisierung vor, sowie handfeste Methoden, mit denen du deine digitalen Potenziale identifizierst und effizient nutzt. Los geht's!
Herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe des Video- und Audio-Podcasts von digitalberatung.de. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine. Heute ist die Silke Kahnes bei mir. Herzlich willkommen, Silke.
Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf, Sven.
Ja, großartig, dass du dir die Zeit heute nehmen kannst. Im Video kann man sehen, wir sind heute im neuen Kanzlerplatz-Gebäude in den Design Offices, wo uns auch Premiere. Ist doch großartig, der Blick hier, oder?
Das ist affentittengeil, um das mal so deutlich zu sagen. Wir gucken hier 26 Stockwerke runter auf Bonn und es ist echt genial.
Ja, auf jeden Fall ein Highlight. Da kann man auf jeden Fall es sich gut gehen lassen. Und ja, freue mich jetzt sehr, die nächsten 45 bis 60 Minuten mit dir zu verbringen zu deinen leidenschaftlichen Themen auch. Und wir haben uns vorbesprochen, der Titel unserer heutigen Folge, als Arbeitstitel haben wir gewählt, Deutscher Mittelstand zu piefig für Digitalisierung. Und um da mal direkt einzusteigen, denn dieses Wort piefig, das kam ja aus Chancen und Möglichkeiten für KMU, für den deutschen Mittelstand. Was verstehst du denn unter piefig?
Also piefig ist für mich angestaubt, konservativ, spießig. Aber ich habe tatsächlich gedacht, oh, wenn wir den Titel wählen, guckst du mal im Duden nach. Und im Duden steht, es ist kleinbürgerlich, spießig oder auch engstirnig. Und das trifft es natürlich eigentlich ganz gut mit dem, was wir meinen.
Genau. Und das war ja in der Vorbesprechung sozusagen, dass wir gesagt haben, Chancen und Möglichkeiten, das geht uns eigentlich nicht an den Punkt, an den Kern genug dran. Was ist denn deine Erfahrung, um dann auch gleich in deine Vita einmal einzusteigen, jetzt speziell im Mittelstand, was Innovation, Digitalisierung angeht? Was hast du da als piefig empfunden oder was nimmst du da als piefig wahr und wie kann man dem entgegenwirken?
Ich nehme als piefig wahr, dass viele Leute sich auf dem Erfolg ausruhen, den sie über lange Jahre hatten, über viele Generationen teilweise hatten und dass man nicht offen ist für Veränderungen, also dass man, ich sag's mal, wirklich engstirnig ist und nicht den Blick weitet auf das, was da gerade draußen in der Welt passiert. Und ich denke, da müssen wir ansetzen.
Jetzt hast du ja wahnsinnig viel Erfahrung. Wo haben wir uns kennengelernt? Vor allen Dingen hier, wir sind beide Bonner, du bist Bonnerin oder hast lange auch in Bonn jetzt gearbeitet. Und ich nehme dich wahr als Brückenbauerin jetzt der jüngeren Vergangenheit, seitdem wir uns kennen, das sind jetzt so roundabout 2 Jahre, würde ich sagen. Aber wenn man sich so deine Vita anguckt, du bist ja wirklich eine Pionierin auch in der digitalen Produktentwicklung oder auch der agilen Produktentwicklung. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was sind denn so die Impulse gewesen, vielleicht auch am Anfang deiner Karriere oder auch Ausbildung, dich mit technischer Produktentwicklung zu beschäftigen?
Ja, kann ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Sehr gern.
Vor 35 Jahren Informatik studiert und man kann sich vorstellen, also es sind immer noch nicht besonders viele Frauen, die Informatik studieren. Und vor 35 Jahren waren es vielleicht noch ein paar weniger. Und man war tatsächlich so ein bisschen ein Alien im Freundes-Familienkreis. Und ich habe dann irgendwann mal verstanden, dass die Sachen richtig gut und geil sind. Aber ich habe gemerkt, meine Leute um mich herum verstehen das Ganze nicht. Das heißt, ich habe angefangen, die Dinge so zu erklären, dass wir den Mehrwert verstehen. Und Gleiches gilt für die Produkte, die wir nutzen. Also wir nutzen ja Software nicht zum Selbstzweck und wir programmieren diese Produkte auch nicht zum Selbstzweck, damit wir geil was programmieren, weil das Spaß macht. Das macht Spaß. Aber wir machen das ja, um Mehrwerte zu schaffen. Und dementsprechend, sage ich mal, habe ich relativ für mich schnell begriffen, ich muss es erklären. Ich muss es so verständlich machen, dass ein Anwender versteht, welchen Mehrwert hat er. Ich muss es auf der anderen Seite verständlich machen. Was machen die Programmierer da? Ihr macht nicht geilen Programmcode, weil das so einen Spaß macht, sondern ihr macht das, um Probleme zu lösen. Und dieses Verständnis schaffen zwischen Anwendern und Entwicklern, das ist so mein Ding, wo mein Herz für schlägt. Und das ist die digitale Produktentwicklung. Also sprich, ich sage jetzt mal auch das Wort agile digitale Produktentwicklung, auch wenn es das vor vielen Jahren noch nicht gab. Aber das ist am Ende den Anwender ins Zentrum stellen und auf Augenhöhe miteinander sprechen.
In welchen Unternehmen hast du denn praktisch begonnen und wie hat sich das deiner Meinung nach dann in diesen Unternehmen auch mit deiner Unterstützung weiterentwickelt? Weil du sagtest ja gerade, wann du begonnen hast, zum einen mit der Ausbildung, dann mit den ersten Berufserfahrungen und dieses Thema Agilität, das ist ja jetzt noch vergleichsweise neu, wenn man mal in die Vergangenheit zurückblickt. Insofern, was waren denn so die ersten beruflichen Stationen und was hat dich da am meisten beschäftigt und wann kam das Thema Agilität praktisch noch on top sozusagen?
Ja, also ich habe begonnen Anfang der 90er Jahre im B2B-Vertrieb. Das war für mich etwas weg von der Programmierung. Ich habe in C programmiert. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das echt anstrengend ist. Und das ist wirklich ganz, ganz tief unten drin. Und da ist nichts gut lesbar und verständlich. Ich habe angefangen, diese Software, die wir da hatten, die in der C-Bibliothek war, Leuten zu erklären. Und es hat riesen Spaß gemacht, das zu erklären den Anwendern. Und deswegen wurde mir halt angeboten, geh in den Vertrieb. Und das habe ich gemacht und war im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs mit so einer Sun Workstation und bin jedes Mal in irgendwelche Großkonzerne reingestolpert, die irgendeine Aufgabenstellung haben. Das ging um Prozessdatenvisualisierung, also so Fertigungsstraßenindustrie. Mhm. Und ich habe versucht, denen zu sagen, was kann diese C-Bibliothek Gutes für sie bewirken? Mhm. Und habe dann im Ende in der mir eigenen Art, weil ich kommuniziere gerne und viel, versucht, das Problem, was diese Kunden hatten, auf das zu adaptieren, was diese Software kann und dann ein entsprechendes Lösungsszenario aufzumalen. Das hat riesigen Spaß gemacht. Das war natürlich dann auch mit Erfolg verbunden, weil du musst das Zeug ja verkaufen. Im Vertrieb wirst du danach gemessen, wie erfolgreich du das Zeug verkaufst. Ja. Aber es hat mir Spaß bereitet und die Art und Weise, wie ich arbeite, habe ich eigentlich über die ganzen Jahre überhaupt nicht geändert. Heutzutage nennt man das agil. Damals hatte es noch nicht diesen Begriff, aber ich nenne es einfach pragmatisch.
Ja, ja, also Kundenzentrierung ist ja dann auch gerne was dann, was heißt heute bemüht wird. Also ich kenne das eben auch, was du gerade sagtest, aus dem Vertrieb heraus, dass jetzt auch neue Plattformen sind, ein bisschen anderes Feld, aber wo ich auch sage, das ist so, wie ihr immer gearbeitet habt im Vertrieb, nur das sind neue Plattformen. Das Gleiche, was du gerade sagtest, das ist Produktentwicklung, wie man das auch früher schon, wenn man sich den Kunden gekümmert hat und diesen in den Fokus stellte, das immer schon getan hat und jetzt heutzutage nennt man das unter anderem eben agil. Zwischendurch, da wollte ich noch einmal reinfragen, hast du auch einen Schritt in die Selbstständigkeit zurück oder nochmal gewagt? Wie kam es denn dazu?
Ja, das war jetzt nicht unbedingt gewagt, sondern das war so ein Ausweg aus einer Situation. Ich sage immer, ich habe so mehrere disruptive Schritte in meiner Karriere, nämlich einmal von der Programmiererin in den Vertrieb, weil ich das noch nie vorher gemacht habe und echt Schiss hatte zu telefonieren. Also ich habe dann telefonieren gelernt. Dann wurde ich aber irgendwann mal schwanger, wie das so ist, wenn man Familie gründet, und war dann zu Hause. Und das war die größte Disruption eigentlich. Plötzlich mit zwei Kindern zu Hause, keine Ansprache, nicht mehr wertgeschätzt zu werden, ne, für dumm gehalten zu werden. Und ich habe dann in der Situation gedacht, was mache ich jetzt? Ich kann nur ein paar Stunden in der Woche arbeiten, weil ich diese beiden kleinen Kinder habe, plus Hunde. Was mache ich? Und habe mich dann einfach selbstständig gemacht. Ich habe mir die gelben Seiten geschnappt und habe gedacht, ich kann ja Vertrieb. ich mache jetzt mal Kaltakquise in eigener Sache und versuche mich an den Markt zu bringen. Und habe dann tatsächlich ein Softwareunternehmen im Umkreis 10 Kilometer um den Kindergarten gefunden und habe da angefangen, erstmal Schulungsunterlagen neu aufzuarbeiten, das Handbuch neu zu schreiben, also furchtbare Arbeit. Mhm. Dann aber auch Schulungen zu halten, das ging dann wieder in die Kommunikation und letztlich habe ich dann gemerkt, diese Kommunikation macht mir Spaß. Ich habe die Presseagentur dort abgelöst. Ich gesagt habe, ich kann das besser,
okay.
Ich verstehe das besser, ich schreibe gerne
ja.
Und habe dann das Marketing dort gemacht und die Pressekommunikation.
Mhm. Also auch da eigentlich ein agiler Ansatz, einfach mal machen.
Einfach mal machen und dann reinstolpern und dann sehen, was sich ergibt. Also am Ende diese Chancen ergreifen, die dann da sind. Mhm. Also ich habe halt gemerkt, da ist eine Agentur, die ist teuer und nicht gut.
Mhm.
Und dann einfach zu sagen, sich zu trauen, zu sagen, ich glaube, ich kann das besser.
Ja.
Und vielleicht auch günstiger dann.
Mhm.
Ne, und mit erfolgsbasiertem Honorar, sodass das fair ist für beide Seiten.
Mhm.
Und das war tatsächlich super gut. Und das konnte ich machen und 10 bis 20 Stunden die Woche, je nachdem, wie eben Zeit war.
Mhm.
Teilweise aus dem Homeoffice heraus, was keiner verstanden hat. Damals gab es noch kein Homeoffice.
Ja.
Die Nachbarin sagt, oh, die ist zu Hause,
ja.
Die hat Zeit. Ne?
Genau, Freizeit.
Ja.
Genau. Und deine letzte berufliche Station jetzt in der Festanstellung war hier in Bonn bei Scope Visio. Wie kam es denn da zu der Zusammenarbeit und wie ja, hast du da die anderthalb Jahre speziell auch in der Zusammenarbeit auch mit Kunden empfunden und wie habt ihr da Agilität gelebt?
Ja, ich muss leider noch einmal kurz ausholen, weil nach diesem selbstständig zu Hause, das war auch nur ein ganz kurzes Intermezzo, hat mein Mann nämlich irgendwann mal gesagt, Mensch, der hatte also auch einen sehr anspruchsvollen Job und stand kurz vor dem Burnout und haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach mal tauschen. Ich war so ein bisschen genervt von der ganzen Kindergeschichte und er war genervt von seinem Job und dann haben wir tatsächlich einen Switch gemacht und ich bin durch meine Erfahrung aus der Selbstständigkeit dann als Pressesprecherin zu einem Kölner Softwarehersteller gegangen. Habe das da ungefähr 2 Jahre gemacht und dann letztlich gewechselt wieder auf die technische Seite in die Produktentwicklung und habe dort über 18 Jahre die komplette agile Produktentwicklung aufgebaut. Also ich war die einzige Frau unter Männern, die einzige Produktmanagerin und als ich gegangen bin, hatten wir in dem Produktbereich genauso viele Menschen wie in der Entwicklung. Weil das heutzutage einfach so gemacht wird, dass es nicht nur Programmierer sind, die eine Software erstellen, sondern auch UX-Menschen, Scrum Master, Product Owner, also verschiedene Rollen hat. Und da durfte ich eben, ich hatte das große Glück, dass ich das mitgestalten durfte und von Anfang an dieses ganze Scrum, Kanban, Agilität miterleben durfte. Wie gesagt, ganz an vorderster Front mit dabei war.
Ja.
Und meine letzte Rolle jetzt bei der Scope Visio, also ich bin dort weggegangen in Köln mit der Position Vice President Product und habe während Corona tatsächlich auch nochmal die Selbstständigkeit ausprobiert. Hatte das auch für mich als mein Lebensziel dann eigentlich definiert, dass mir das Spaß machen würde, meine Expertise in verschiedenen Projekten, ne, also wirklich Lösungsfinderin, mal hier, mal da, mal dort drauf gucken und sich einbringen. Das ging allerdings nur wenige Monate gut. Ich hatte geniale Projekte, die ich betreuen durfte für die Stadt Köln, für das Land NRW, Thüringen, Sachsens Corona-Portal und wurde darauf angesprochen von einer Firma in Bonn, das war die Scope Visio, die sagte, wir haben dich jetzt hier in diesem Projekt erlebt, ich glaube, du bringst genau diese Expertise mit, die wir gerade brauchen für die Agilität in der Produktentwicklung, aber auch für den Kulturwandel und da wurde mir eine Vorstandsposition angeboten und da ich mich auch ehrenamtlich wirklich für Frauen in Technik, Frauen in Führung engagiere, habe ich gedacht, also jetzt wird dir auf dem Silbertablett angeboten, da kannst du nicht Nein sagen. Dann doch nochmal zurück in eine feste Position. Und das habe ich jetzt die letzten 20 Monate gemacht.
Hey, wirklich sehr, sehr spannend da natürlich auch diese Funktion, über die wir uns ja dann auch nochmal besser kennengelernt haben,
genau.
Auch beim Cloud-Unternehmertag, was uns da gemeinsam dann beschäftigt hat, vor allen Dingen auch die Digitalisierung des Mittelstandes. Jetzt bist du da ja auch wieder rausgegangen. Was hast du denn da, wie gesagt, vor allen Dingen so als die größten Herausforderungen empfunden, auch mit mittelständischen Kunden? Und wie konntet ihr Scope Visio seitig da unterstützen?
Scope Visio ist ja ein Lösungsanbieter genau für den Mittelstand, was Digitalisierung betrifft, was Prozessautomatisierung betrifft. Also nicht nur Digitalisierung zum Selbstzweck, sondern Digitalisierung im Sinne von, wir bewirken was, wir helfen dem Kunden, dass Prozesse schlanker werden, schneller werden, automatisiert werden, ortsunabhängig werden, orts- und zeitunabhängig werden, was ein ganz großes Thema ist im Mittelstand. Und bei Scovisio wurde dieser Ansatz von Anfang an in der Cloud betrieben. Also das ist etwas, was wichtig ist. Wenn ich unabhängig arbeiten möchte, muss ich in irgendeiner Art und Weise Cloud-Technologien einsetzen. Und ich habe halt auch mitbekommen, dass viele Unternehmen, gerade was das Thema Finanzbuchhaltung anbetrifft, sich erstmal schwer tun, also je nachdem, aus welcher Branche man da ist, also immer Krankenhäuser, die tun sich extrem schwer zu sagen, wir geben das aus der Hand und wir geben das in die Cloud, ist es, bei uns im Keller ist es sicherer. Mhm. Na, dabei ist das, ehrlich gesagt, ne, wir wissen alle, dass wenn ich eine zertifizierte Cloud habe, wo ich Spezialisten habe, die die ganze Zeit aufpassen, dass da nichts passiert, die mit entsprechenden Methoden, Tools da dran sind, ist das einfacher, als wenn mein Systemadministrator von Hand immer wieder diese Sicherheitsüberprüfungen machen muss. Mhm. Aber das ist so eine Herausforderung, dass viele Mittelstand nicht wissen, wie fangen sie dann an. Ne, weil wir präsentieren die Gesamtlösung, die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann im Unternehmen, und dann haben viele Angst und sagen, oh Gott, ne, das kriegen wir ja nie hin. Ja. Dabei muss man das auch agil in kleinen Schritten, in kleinen Dosen starten. Man muss irgendwo mal klein anfangen, beispielsweise mit dem Dokumentenmanagement. Mhm. Wir wissen, wir haben eine Aufbewahrungspflicht für Akten. Wenn ich starte, die mal zu digitalisieren, das ist für jeden verständlich, die muss ich alle einscannen, die packe ich dann in Ordner. Und wenn ich weiß, ich habe ein sauberes, sicheres Dokumentenarchiv, was eine Zertifizierung hat und auch gültig ist für eine 10-jährige Aufbewahrung, dann ist das ein guter Start.
Ja, also das finde ich auch immer einen guten Angang. Also es geht ja auch hier im Podcast und grundsätzlich in unserer Beratung, kann ich ja jetzt mittlerweile dann auch sagen, also sowohl in deiner als auch in meiner, gerade bei diesen ersten Schritten zu unterstützen, auch um den Mehrwert, den Vorteil für die Kunden, aber natürlich auch für das Unternehmen, auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, sichtbar, greifbar, fühlbar zu machen, dass man merkt, ja, es geht leichter, einfacher, schneller, effizienter, und ich kann mich auch mehr mit den wirklich wichtigen Themen beschäftigen. Also ich glaube, es gibt wenige Menschen, die gerne Akten von A nach B kopieren oder umheften. Wir hatten jetzt schon ein, zwei Mal den Begriff Agilität oder agil bemüht. Was mich mal interessiert, weil meine Erfahrung ist, dass es da sehr unterschiedliche Definitionen gibt. Wie ist denn deine Definition von agil? Und wie machst du das denn auch in deinen Beratungsprojekten mit deinen Kunden dann auch, ja, greifbar?
Ja, also agil ist ein Buzzword, das teilweise ist Bullshit-Bingo, weil alle sagen, ja, wir müssen jetzt agil arbeiten. Ich habe mal mitbekommen, wie sich zwei CEOs unterhalten haben, so von wegen, sag mal, habt ihr noch eine Produkt-Roadmap, eine verlässliche, oder seid ihr jetzt auch agil? Mhm. Also, auch agil, scheiße, kannst du nichts machen. Also es wird eher so teilweise auch als negativ gesehen, weil es als Blocker gesehen wird. Wir kommen nicht mehr verlässlich arbeiten, wir müssen agil arbeiten. Dabei bedeutet agil für mich eigentlich, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, dass ich nicht ein Projekt plane auf 3 Jahre und ein riesen fettes Pflichtenheft mache und das abgebe und nach 5 Jahren ist das Ding fertig, sondern dass ich wirklich versuche, das Problem des Kunden auch von der Anwenderseite her zu verstehen. Also nicht die Lösung, die der mir vorschlägt, sondern ich versuche, das Problem zu verstehen. Und dann gemeinsam mit dem Kunden in kleinen Schritten uns dem Problem und der Lösung zu nähern. Und da kann es natürlich sein, dass es ein Zickzackkurs ist. Aber ich weiß, wenn ich am Ende bin, dann ist das rausgekommen, was dem Kunden wirklich weiterhilft. Und das ist für mich agil. Also in Inkrementen denken, immer wieder Feedbackschleifen einplanen und alle Menschen, die daran beteiligt sind, mit ins Boot holen.
Ja, das ist auch noch ein, ja, finde ich, ganz spannender Impuls, alle Menschen mitnehmen, die daran beteiligt sind, sowohl auf Kundenseite als auch im Unternehmen. Also ich weiß nicht genau, wie du das jetzt speziell in deiner letzten Station in Anstellung bei Scovisio empfunden hast. Bei Chefkoch haben wir damals ja auch eine agile Transformation des Unternehmens vorangetrieben. Und was ich ganz spannend fand, das beginnt ja oft, korrigiere mich, wenn du es anders wahrgenommen oder erlebt hast, im Bereich der Entwicklung, um nicht zu sagen der Technik, also der IT, hat man früher gesagt. So, dann Produkt ist dann so das nächste greifbare und naheliegende, wo man sagt, diese Kolleginnen und Kollegen nehmen wir auch mit. Und spannenderweise ist uns dann damals oder auch mir damals dann aufgefallen, ja, aber da kann es ja nicht stoppen im Unternehmen. Also es kann ja nicht nur Technik und Produkt sein, sondern wir dann schnell und frühzeitig glücklicherweise realisiert haben, wir müssen ja auch die Redaktion, das Community Management, auch Vertrieb, die Vertriebsmannschaft mitnehmen, bis hin zu, ja, tatsächlich auch Buchhaltung, eigentlich allen ja, Bereichen im Unternehmen, die auch miteinander zusammenarbeiten, weil es funktioniert ja nicht, wenn man nur einen Teilbereich im Unternehmen agil transformiert. Ich bemühe es nochmal, und die anderen arbeiten weiter nach Wasserfall oder nach Command and Control. Also das fand ich sowohl im Unternehmen selbst, also damals bei Chefkoch in dem Fall, als auch dann natürlich in Richtung der Kunden spannend, dass man sagt, wir sind als Mannschaft in Summe schneller, wenn wir alle uns praktisch diesen Prozessen sozusagen dann verschreiben. Also hast du das ähnlich empfunden?
Ja, absolut. Kann ich genauso unterschreiben. Ich habe das auch mitbekommen. Also mein Ding ist, Agilität fängt erstmal damit an, ganz oben. Also wenn die Unternehmensführung streng hierarchisch aufgestellt ist und einen Kontrollwahn hat, sag ich mal, das gibt es, ne? Dann habe ich keine Chance mit Agilität, auch nicht in der Entwicklung die einzuführen, weil dann gibt es nämlich irgendwo Beschützer, die diese kleine agile Blase im Unternehmen die ganze Zeit beschützen müssen vor oben, weil man oben sagt, ich will aber hier verlässliche Pläne. Dann ist quasi die agile Blase, hat eine Schnittstelle nach außen in Form von klassischen Roadmaps, klassischen Dokumenten, klassischen Berichten. Es muss oben jemand sein, der das Ganze mit unterstützt und der dafür sorgt, dass auf allen Ebenen Menschen da sind, Multiplikatoren da sind, die das Ganze mit vorantreiben. Das Hauptding ist tatsächlich, dass wir Agilität im Kopf starten müssen. Also das hat nichts mit irgendeiner Methodik zu tun, sondern das ist eine Haltung. Und die Haltung, das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Scopvisio eingestellt wurde. Man hat sich von oben herab entschieden, man möchte eine neue Kultur einführen, die da heißt Freiheit und Verantwortung für die Mitarbeitenden. Und das geht aber nicht, indem ich das irgendwo aushänge an der Wand und sage, ich will jetzt, dass ihr hier freiheitlich verantwortlich arbeitet, sondern ich muss das ja einpflanzen und muss das vorleben. So, das heißt, ich muss irgendwo mal starten, und starten muss ich am Ende in der Führungsmannschaft, dass die sich öffnen und dass die weniger piefig sind, jetzt um wieder beim Begriff zu sein. Und ja, das betrifft jetzt nicht nur eine Scopvisio, sondern das betrifft jeden Mittelständler. Ich muss dort ein Verständnis dafür schaffen, dass man sich für Neuerungen öffnen muss, dass man vom Kopf her sich von dem verabschieden muss, was man vielleicht bisher gemacht hat. Es nimmt einem ja keiner die Führungsverantwortung oder ein bisschen von der Macht weg. Die hat man. Man sitzt dort am Schalthebel, in der Schaltzentrale. Aber ich muss auch andere Meinungen zulassen. Ich muss offen sein für Neues. Ich muss mir das anhören. Ich muss mich mit Experten austauschen. Ich muss im eigenen Unternehmen mal auf die Suche gehen. Haben die da gute Ideen? Ne? Nur weil die gute Ideen haben, heißt ja nicht, dass die mir die Entscheidung dafür abnehmen. Aber ich kann mich davon inspirieren lassen und beraten lassen. So, und das ist etwas, wo ich sage, da startet Agilität. Nämlich die ganzen Methoden, wenn ich Bücher lese oder Scrum, das sind Werkzeuge.
Ja.
Na, wenn ich weiß, ich will das Bild an die Wand hängen, ich kriege den Nagel irgendwie zum Halten. Wenn ich nachher ein Werkzeug habe, einen Hammer, ist das super gut. Aber ich brauche erstmal das Ziel. Ich will das Bild an die Wand hängen.
Ja, ja. Nee, absolut. Jetzt haben wir schon ganz viele Themen gestriffen. Wenn wir nochmal so auf die drei Schlagworte, so Digitalisierung, Innovation, auch Disruption gehen in mittelständischen Unternehmen. Jetzt hattest du das Thema gerade ja auch nochmal aufgegriffen, dieses Piefige. So, wir haben das ja, wir provozieren das ja ein bisschen. Und das ist ja so unser Leitgedanke oder die Leitfrage. Wie löst man? Wir hatten auch gesagt, uns gefällt beiden eigentlich engstirnig als Übersetzung für piefig. Auch am besten, wie löst man denn praktisch diese Engstirnigkeit in den ersten Schritten in einem Unternehmen auf, um überhaupt erstmal in die Bereitschaft zu kommen als Unternehmen, also erstmal als eigenes, aber dann natürlich auch in Richtung Kunde, praktisch den Boden für Digitalisierung, Innovation oder auch Disruption zu bereiten. Du hattest jetzt zwar schon zwei, drei Dinge auch genannt, aber wenn du es nochmal so in 3, 4, 5 Schritten aufskizzieren würdest oder skizzieren würdest, wie sind da gute Erfahrungen, wie kann man als mittelständischer Geschäftsführer zum Beispiel beginnen, wenn du siehst, wir müssen uns jetzt auch wirklich transformieren, ich möchte das für die nächste Generation, für die nächsten Jahre aufstellen und es geht nur mit modernen Werkzeugen. Wie gehe ich dann vor?
Also das allererste, was ich mache und vorschlage, ist ein Workshop. Völlig egal, welchen Titel dieser Workshop hat. Es geht darum, dass diese Menschen mal lernen, offen ihre Gedanken auf Post-its zu schreiben, als Beispiel. Das kennen die nämlich nicht. Also ich weiß, dass ich in diversen Meetings mit meinen Post-its-Köfferchen kam. Also ich habe so einen Einkaufskorb mit ganz vielen Post-its und Edding-Stiften. Und ne, wenn du das kennst, in so einer typischen Runde, da wird gesagt, ja, was haltet ihr davon? Und dann wird immer die Hippo-Geschichte, ne, also Highest Income Paid Opinion. Ne? Mhm. Also der Mensch, der am meisten Geld verdient, da achten dann alle drauf und reden dem nach dem Mund. Wenn ich aber sage, ihr kriegt alle Post-its, bitte schreibt mal 5 Minuten eure Gedanken dazu auf und dann stellen wir die nacheinander vor. Mhm. Da kann keiner kneifen oder sich hinter wem verstecken.
Ja.
Und in einem solchen Workshop einfach mal das Miteinander zu lernen, den offenen Austausch zu lernen, das muss man ja üben. Die Leute sind ja eventuell gewohnt, lange in ihrem Kämmerchen zu sitzen und aus dem Kämmerchen heraus zu regieren und zu kontrollieren. Mhm. Und plötzlich mal in so eine offene Runde und einen offenen Austausch zu starten, das ist für mich Schritt 1. Und Schritt 2 ist dann, einen Maßnahmenplan zu machen. Mhm. Und der Trick ist der, dass man nicht sagt, wir machen jetzt die und die Maßnahmen oder wir starten dieses Projekt, sondern das könnte ja scheitern. Ne? Und die Leute haben ja in der Regel Angst zu scheitern und Angst vor Fehlern. Das muss man ja auch lernen, das gehört ja auch mit dazu. Mhm. Deswegen sagen wir nicht, wir starten ein Projekt, sondern wir starten ein Experiment. Ne? Und dieses Experiment ist von vornherein klargestellt, das kann gut oder schlecht laufen. Es hat ein Ergebnis und das ist positiv. Und mhm. wenn das Ergebnis ist, es ist gescheitert. Das
ja.
ist auch positiv, es ist auch erfolgreich dann. Mhm. So, also wenn ich die Dinge Experiment benenne, wenn ich die Leute mit ins Boot hole und wenn ich vertrauensvoll denen vielleicht eine lange Leine lasse. Also ich versuche das mal so ein bisschen, ich glaube, der Mittelstand hat verstanden, dass sich was ändern muss. Aber die haben auch viel Angst, weil sie die Dinge nicht verstehen und weil sie dann denken, sie geben das Ruder aus der Hand, wenn sie die Dinge nicht verstehen. Das ist ja Schwachsinn, die sind ja erfolgreich. Die steuern eventuell seit 50 Jahren, seit 30 Jahren, seit 100 Jahren einen Tanker über den Ozean. Der läuft, der funktioniert und denen geht's gut. Und die merken aber, dass sie teilweise von Schnellbooten überholt werden. Also diese Angst ist da, aber sie sagen, wir bleiben bei dem Bewährten, wir bleiben auf unserem Tanker sitzen. Mhm. Ich würde halt starten, indem ich sage, passt mal auf, wir setzen uns mal zusammen und überlegen, was könnten wir denn mal ausprobieren, um vielleicht auch in Richtung dieser Schnellboote uns zu entwickeln. Mhm. Das heißt, wir lassen ein kleines Experimentbeiboot an der langen Leine neben unserem Tanker ins Wasser. Mhm. Da gehen wir kein Risiko mit ein, weil der Tanker zieht das Ganze. Aber die dürfen trotzdem auf dem Boot erstmal ein bisschen Innovation ausprobieren. Ne? Wir geben denen jetzt mal 3 bis 6 Monate für dieses experimentelle Projekt
ja.
und gucken, was am Ende passiert ist. Und wenn wir das schaffen und das als Vorbild hinkriegen, dass es gut läuft und ein zweites Experiment, ein drittes machen, dann denke ich, kann man starten, auch in Richtung Digitalisierung.
Nee, spannend. Also waren jetzt ganz viele Bilder dabei, deswegen im Video sieht man es für die jetzt den Podcast hören. Ich sitze hier schmunzelnd bei dem einen oder anderen Bild, weil mir das so bekannt tatsächlich auch vorkommt. Also die erste Frage, die sich mir gerade aufdrängte, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Glaubst du, dass die Engstirnigkeit auch stark durch Unsicherheit hervorgerufen wird?
Ja, ja. Also ich glaube, warum sind viele Leute engstirnig? Weil sie Angst davor haben. Da würde ich gerne auch nochmal so aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir haben immer größten Respekt vor den Technikern, vor den Entwicklern. Die sprechen ja auch teilweise, ich nenne es ja nerdisch, also die sprechen so, dass wir sie nicht verstehen und keiner traut sich zu sagen, oh Gott, ich verstehe das jetzt nicht, ich bin zu blöd, sondern man nimmt das dann als gegeben hin, dass die einfach in Anführungszeichen schlauer sind oder dort die Kernkompetenz haben. Dabei ist das komplett falsch. Ich muss eigentlich sagen, kannst du bitte so reden, dass ich dich verstehe?
Mhm.
Und der steht nicht über mir, weil der das kann, sondern der steht auf gleicher Augenhöhe. Mhm. Ich habe ja auch ein Spezialwissen und könnte so reden, dass der Entwickler mich nicht versteht.
Ja.
So, das heißt, die Leute haben Angst vor Digitalisierung, weil sie denken, sie sind abgehängt. Und das ist Blödsinn, weil die Leute, die so ein Familienunternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen führen, die haben eine wahnsinnige Kompetenz in dem, was sie tun.
Ja.
Und wichtig ist, dass wir, dieses Silo-Denken ist auch so ein Buzzword,
ja.
Dass wir aus dem Silo von diesem mittelständischen Unternehmen heraus die Digitalisierung oder die Digitalexperten einfach mit an Bord holen. Und die müssen lernen, uns zu verstehen im Mittelstand. Der Mittelstand hat aber auch die Chance, dann die Digitalexperten zu verstehen. Und entsprechend kann man dann gemeinsam super gute Dinge entwickeln.
Nee, bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Das ist ja auch wieder dieser Ansatz der Brückenbauerinnen, wie ich dich vorhin benannt habe. Ich sehe mich auch ganz oft als Dolmetscher oder Übersetzer, also wie du es ja auch für dich schon mal so aufgegriffen hast. In anderen Kontexten auch. Das finde ich eben immer ganz spannend, wirklich auch Führungskräfte, gerne auch Geschäftsführer zu beraten, dass einfach hinter verschlossener Tür auch einfach mal vermeintlich, gibt ja keine doofen Fragen, wie wir wissen, aber Fragen gestellt werden können, um dann auch einfach so den einen oder anderen Knoten einfach auch zu lösen. Und meiner Erfahrung nach ist es eben auch so, dass in vielen Branchen, auch des Mittelstandes, einfach viele digitale Potenziale noch nicht gehoben sind und es ist nicht zu spät. Also 2023, ja, aber es geht einfach nur darum, heute, morgen zügig anzufangen, weil wenn ich mit Analyseprojekten auch in Branchen oder für Kunden beginne, stelle ich ganz oft fest, es gibt oft nicht diesen einen Primus in der Branche, so, weil eigentlich viele einfach noch zurückhaltend sind, vielleicht auch, weil das Geschäft einfach auch gut läuft, noch in vielen Bereichen, aber ich denke auch immer, man tut gut daran und bemühe auch gleich nochmal das Bild mit dem Tanker, man tut einfach gut daran, einfach kleine Schnellboote auszusetzen, weil, bleiben wir in dem Bild, einen Tanker auf neuen Kurs zu bringen, das dauert einfach unglaublich lang. Und dann weiß man ja auch nicht, ob der neue Kurs funktioniert. Ist viel einfacher und deswegen verstärke ich das noch einmal, kleine Schnellboote mit dem Ziel auszusetzen. Das hatte ich jetzt jüngst auch in einem Kundenprojekt. Unsere Ziele sind Lernen und Ergebnis. Und ja, im Ergebnis dann auch, oft wenn es Vertrieb ist, natürlich auch dann Umsatz und Gewinn. Aber genau in dieser Reihenfolge, dass man, genau wie du gesagt hast, selbst wenn das, was man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert, es ist trotzdem eine wichtige Erkenntnis, weil idealerweise macht man vielleicht nicht einen Test, sondern man macht 3 oder 5, je nachdem, wie viele Ressourcen man hat. Mit einem anzufangen ist schon mal gut. Ich würde dafür plädieren, 3 zu nutzen. Ja, und wenn dann ein Test scheitert, aber 2 erfolgreich sind, ist das ja eine super Quote. Und dann kann man sagen, auch aus dem Fail sozusagen, aus dem Fuck-up, lernt man wieder eine Menge und kann das für neue Projekte und Kundenprodukte dann auch wiederum nutzen. Insofern, spannende Perspektive, die ich tatsächlich zu 100% auch teile. Du hattest es jetzt auch schon hier und da benannt. Was glaubst du denn, woran es am meisten hapert, dass man diesen ersten Schritt nicht geht? Und wie kann man das vielleicht auch als Beraterin, als Berater auflösen, um in dieses Tun zu kommen? Weil mit diesem Workshop am Anfang habe ich gleich auch noch 1-2 Gedanken nach der Antwort zu, gerade mit dieser Bereitschaft, da hapert es ja am Anfang gerade dann auch oft. Aber wie kann man das auflösen?
Also ich kenne aus der digitalen Produktentwicklung das Werkzeug, das Story Mapping. Also erstmal geht es darum, ganz am Anfang alle mal ins Boot zu holen und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Ich glaube, dass diese piefigen Mittelstandsmenschen wissen, dass sie was tun müssen. Aber wie gesagt, eventuell Angst davor haben oder so noch sich in dem Erfolg sonnen, den sie über lange Jahre hatten. Aber im Hinterkopf wissen sie, sie müssen irgendwas tun in diese Richtung. Das heißt, rauszufinden, wo wollt ihr eigentlich hin? Mhm. Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen, in 10 Jahren stehen? Ne? Mhm. Wollt ihr noch genauso erfolgreich sein, dann müsst ihr bitte was tun. Und dann gibt es dieses Werkzeug, das Story Mapping. Und da sagt man dann, da muss man ganz ehrlich sein, wo haben wir denn überall Baustellen? Ne? Wo denkt ihr denn, könnten wir besser werden? Also was sind die einzelnen Module, wo wir anpacken können? Also welche Schnellboote brauchen wir eigentlich? Und dort dann zu identifizieren, was wünschen wir uns denn dort, wie es sein könnte? Und das dann in eine Priorisierung zu bringen für jeden einzelnen Schritt und zu sagen, okay, unser erstes Ziel, wir machen mal hier einen Querschnitt über alle Module, ist, das ist in der Produktentwicklung das Minimum Viable Product, also das erste auslieferbare Produkt, was auch einen Mehrwert liefert für den Anwender. Was hätten wir denn gerne? Und wenn der erste Schritt ist, wir hätten gerne unsere Akten digitalisiert.
Ja.
Na, und dann hätten wir gerne, also im Mittelstand haben wir ja ein Stückwerk an Digitalisierung. Und das ist teilweise ein inkompatibles Stückwerk, nämlich in der einen Abteilung arbeiten die mit Excel und haben da Makros und bauen total coole Reisekostenbelege. Das ist so ein einfaches Beispiel, das versteht jeder. Und das wird dann ausgedruckt. Und in der anderen Abteilung, in der Buchhaltung, haben wir vielleicht eine total coole Buchhaltungssoftware. Aber der Medienbruch zwischen diesem Excel, was ausgedruckt wird, was abgegeben wird dann in der Buchhaltung, die das dann in ihr anderes geiles digitales System erfasst, das ist ja Blödsinn. Also habe ich Stückwerk. Ich muss am Ende mir überlegen, und das ist auch Rahmen von so einem Story-Mapping, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich da einen fließenden Prozess? Also das ist dann für mich Automatisierung. Da habe ich nämlich Dinge, die wirklich Standard sind, irgendwo digital automatisiert. Und dann geht das von der meinetwegen der Excel-Datei direkt in das Buchhaltungssystem und es gibt einen kleinen Hinweis bei dem Buchhalter, du musst hier bitte irgendwas prüfen und das geht dann weiter in das nächste System oder es ist ein Gesamtsystem. Also das sind so Dinge, die kann ich planen und die kann ich mir vornehmen oder als Ziel setzen. Viele haben, glaube ich, Angst zu starten, weil sie das große Ganze sehen, anstatt das über so ein Story-Mapping in kleine Häppchen zu zerteilen, ja, um dann einen Weg zu haben.
Slice the Elephant fällt mir dazu immer.
Das ist cool, ja.
Nein. Und spannend sowieso natürlich, der Austausch und was du jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen hast, das war gerade der Punkt, wo ich gesagt habe, nach deiner Antwort möchte ich da gerne nochmal drauf zurückkommen, gerade auch durch diesen Workshop oder auch dieses Thema, wir greifen das einfach nochmal auf oder ich greife das nochmal auf, Engstirnigkeit, das hat ja auch ganz viel auch mit dem Story Mapping, nicht Purpose, jetzt auch das nochmal zu bemühen, zu sagen, wie sieht denn die Kultur in unserem Unternehmen aus? Wozu wir uns auch schon mal ausgetauscht haben. Wir streifen das jetzt gerade. Ich möchte das aber noch mal ein bisschen in den Mittelpunkt auch stellen. Auch aus der persönlichen Erfahrung zum Beispiel, was man rausfindet in diesem ersten Workshop, wo ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, wenn man als Mittelstandsgeschäftsführerin, Geschäftsführer sagt, ich möchte im Ergebnis die Themen Digitalisierung, Innovation, Disruption, Transformation voranbringen. Erstmal hinzugucken, und das findet man wunderbar raus in so einem Workshop, auch was Führungskräfte angeht, aber auch als Geschäftsführerin selber, wie gehen wir denn miteinander um und schaffe ich es selber auch, aus vielleicht dem historisch gewachsenen oder traditionellen Command and Control auch in einem solchen Workshop auszubrechen oder mich auch darauf einzulassen. So, und ich finde das immer spannend als Beobachter, dann eben dann auch im Workshop das entsprechend laufen zu lassen und wenn dann so ein Workshop mal einen halben Tag oder einen Tag gedauert hat, dann auch mal aufzuzeigen, dann natürlich auch gerne im Vertrauen und hinter verschlossener Tür, an den folgenden Stellen stand zwar auf dem Workshop, wie leben wir Agilität in Zukunft, aber da bist du ausgebrochen. Um wieder zu sagen, so nachdem das Team sich wirklich eine Roadmap überlegt hat, To-Dos priorisiert hat, hast du die wieder kassiert und gesagt, ja, aber das Wichtigste ist mir jetzt das fünfte Thema und das machen wir jetzt als erstes. So, womit der ganze Workshop am Ende dann wieder ad absurdum geführt wird. Insofern...
Darf ich kurz einhaken?
Selbstverständlich, das Thema Kultur.
Hundertmal erlebt.
Warum überrascht mich das nicht? Ja.
Das ist, da ich ja auch nicht als Führungskraft irgendwo gestartet bin, sondern als Mitarbeiterin, habe ich das so oft erlebt und war so frustriert oft, weil man sich Mühe gegeben hat, irgendwas vorbereitet hat, Ideen, ne? Und dann kommt irgendwo einer von der Seite, der sich gar nicht länger als 10 Minuten damit beschäftigt hat, hört irgendwas, kriegt das in den falschen Hals und sagt, nee, das machen wir anders. Und dann hat man keinen Bock mehr. Macht man beim nächsten Mal ein bisschen weniger.
Also, wo möchte ich da auch gedanklich jetzt auch in unserem Gespräch natürlich auch argumentativ hin? Als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer, als Verantwortlicher, wenn man solche Workshops anstößt, man muss sich schon einfach bewusst sein, nutze jetzt mal das Bild, man öffnet die Büchse der Pandora. So, sobald die einmal offen ist, kriegt man die auch nicht wieder zu. Also ich finde es völlig legitim, ein Unternehmensinhaber kann das für sich selber entscheiden, ob man moderne Wege geht, ob man Agilität lebt, ob man agile Teams aufbauen möchte, entsprechend eben auch Mitbestimmung fördert oder eben auch nicht. Das kann man gut oder schlecht finden als Mitarbeiter, aber wie du gerade auch sagtest, viele Unternehmen sind ja seit 30, 35, 40 plus Jahren sehr erfolgreich mit dem, was sie tun und viele Mitarbeiter fühlen sich in so einem System ja auch wohl. Agilität ist ja auch eine Herausforderung für Mitarbeiter. Nur finde ich eben spannend, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, dass es zukunftsweisend ist, dass man sein Unternehmen auch für die Zukunft fähig macht. Weil am Ende geht es natürlich auch um das Thema Recruiting, auch durch eine Kultur, mit der sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren können, die dann auch wieder anderen begeistert davon erzählen, dass idealerweise das Thema Fachkräftemangel nicht so stark ausgeprägt dann ist, weil man sagt, durch eine gesunde Kultur und eine moderne Kultur zieht man da natürlich auch dann die richtigen Leute an und hat vielleicht ein bisschen weniger Probleme dann auch in Zukunft.
Ich denke, die Kultur ist ja das, also es gab ja gerade diesen Spiegelartikel darüber, dass das Top-Thema für die Konzernchefs, für die 500 Top-Konzernchefs ist Kultur. Kultur bedeutet ja DNA des Unternehmens, ne? Also die DNA bestimmt letztlich auch die Strategie des Unternehmens und das hängt ganz eng miteinander zusammen. Kann ich meine strategischen Ziele erreichen mit den Menschen, die ich habe? Haben die Bock mitzuarbeiten? oder verlassen die mich eher? Wie finde ich die richtigen Menschen, die Bock haben, daran mitzuarbeiten? Mhm. Deswegen ist Kultur etwas, da muss man sich wohlfühlen. Sagte meine Mitarbeiterin, ich verbringe ja bei der Arbeit hier mehr Zeit als zu Hause.
Ja.
Deswegen möchte ich mich eigentlich auch bei der Arbeit wohlfühlen. Ich möchte wissen, mit welchen Menschen arbeite ich zusammen, wie laufen die rum, wie sind die Büroräume gestaltet, ne? Wie viele Freiheiten habe ich? Und dann habe ich auch Bock, mich hier einzubringen. Ich finde, ein weiterer guter Start, wenn wir jetzt nicht vom Workshop reden, bei den Mittelständlern, könnte sein, einfach mal im eigenen Unternehmen zu fragen, was die Leute eigentlich denken, was gerade gut läuft, was schlecht läuft. Auch das habe ich als Angestellte miterlebt, dass teure Unternehmensberatungen ins Boot geholt werden, von wegen, guck mal, was können wir hier verbessern, optimieren. Und ich habe mir immer gedacht, meine Güte, warum fragt ihr nicht uns? Wir alle, die wir hier arbeiten, wissen, was hier gerade doof läuft und was gut läuft, was wir verändern müssen. Und das traut sich natürlich, oder das will man nicht hören als Chef, weil dann denkt man, die belehren mich und dann habe ich meine Chefposition gefährdet. Aber das ist ja, das Gegenteil ist ja der Fall. In dem Moment, wo ich die Leute frage und sage, was könnten wir hier besser machen, was läuft gut, was läuft nicht so gut, in dem Moment gebe ich den Leuten Wertschätzung und trage auch etwas zu einer besseren Kultur bei, weil diese Leute gehört werden. Und ganz gut zum Einstieg kann man sowas machen, das habe ich tatsächlich mal gemacht, eine anonyme Umfrage. Mhm. Das gibt ja genug Tools und es ist auch wirklich anonym. Keiner muss Angst haben, dass rauskommt, wer das gesagt hat. Man kann die Leute fragen, wenn du mal für einen Tag CEO dieser Firma wärst oder Geschäftsführer dieser Firma wärst, was würdest du tun? Da kommen so geile Ergebnisse bei rum.
Ja.
Man muss sie dann halt auch lesen und ernst nehmen, aber das ist unbezahlbar, das ist 1.000 Euro wert, was da an Input rauskommt. Und wenn dann tatsächlich eine Zusammenfassung dessen von der Geschäftsführung auch nochmal präsentiert wird den Mitarbeitern, dann fühlen sich die Mitarbeitenden gehört und involviert. Und dann kann ich überlegen, wer von diesen Leuten hat denn diese geilen Ideen gehabt? Dann kann ich in die Workshops gehen und das tatsächlich rausfinden und diesen Leuten vielleicht auch mehr Verantwortung geben, die Lust haben, in so einem System mitzuarbeiten.
Ja.
Weil es gibt meistens halt mal ganz, ganz tolle Leute, aber die können ihr Potenzial nicht entfalten, weil sie in einer Kontrollstruktur leben.
Also habe ich genauso, wie du es jetzt auch gerade skizziert hast, auch schon selbst erlebt, tatsächlich auch bei Chefkoch, wo wir uns Zeit genommen haben, auch erstmal ein gemeinsames Bild zu entwickeln, wenn man nochmal in diesen ersten Schritten ist, wie man sich praktisch auch so einer moderneren Kultur, in der dann überhaupt Digitalisierung, Innovation möglich ist, dass man erstmal sagt, wo wollen wir denn hin? So hast du es formuliert. Also wird gerne Purpose benannt am Ende, was ist der Zweck des Unternehmens, abgesehen davon, dass wir Geld verdienen wollen. So, wenn man davon dann kommt, so wie sehen die Strukturen aus, die wir dafür brauchen. Also wenn wir sagen, was ist der Ausgangspunkt, was ist der Zielpunkt, wie kommen wir von A nach B und wie wollen wir uns auf diesem Weg verhalten? Also wie agieren wir und wie agieren wir mit den Kunden und wie stellen wir den Kunden idealerweise in den Mittelpunkt unseres Tuns. So, und wenn man dann gesagt hat, das ist unser gemeinsames Ziel, auf das man sich auch committet, das sind die Strukturen, die wir dafür brauchen, wir wissen aber alle, warum wir das tun, was wir tun, priorisieren dann gemeinsam und gehen dann über diese Schritte. Wir fangen an mit kleinen Tests, das geht auch nicht darum, sofort das tradierte, sehr erfolgreich laufende Geschäft zu stoppen und nur noch Dinge zu tun, wo man sich nicht ganz sicher sein kann, ob das funktioniert oder nicht.
Exakt.
Stichwort Schnellboot, dass man sagt, wir probieren jetzt vielleicht auch mit einem dedizierten Team, was man sagt, okay, ihr macht das jetzt mal und ihr sorgt dafür, dass das auch praktisch mit dem Stammgeschäft sozusagen verschmilzt und auch ineinander greift. Und wenn das gut funktioniert, dann adaptieren wir das vielleicht auch in anderen Bereichen. So, und darüber bekommt man erstmal überhaupt eine gemeinsame neue Kultur, um diese vermeintliche, und ich fange jetzt zum Ende so langsam an, oder wir bewegen uns auf das Ende zu, wir haben noch ein paar Minuten natürlich, das auch ein bisschen aufzulösen, das Thema, wir kamen von Piefig, wir kamen von Engstirnig, haben festgestellt gemeinsam, das ist auch ein großer Teil der Unsicherheit, und über praktisch diese Maßnahmen und Möglichkeiten, wie man auch erstmal Raum gibt, zu partizipieren im Unternehmen oder auch Kunden praktisch im geschützten Raum die Möglichkeit zu geben, sich dorthin zu entwickeln, das praktisch so ein Stück weit aufzulösen. Und wir haben es ja bewusst provokant letztendlich formuliert. Führt mich so ein bisschen in den Block auch des Mentorings und Coachings. Wie gehst du denn jetzt als Beraterin dann in Unternehmen rein und wie unterstützt du vor allen Dingen auch weibliche Mitarbeiterinnen und weibliche Führungskräfte, denn das ist ja auch ein Fokus deiner Beratung, praktisch gerade in vielleicht auch männerdominierten Umfeldern. Wie sind da deine eigenen Erfahrungen und wie sagst du, kannst du da unterstützen?
Das wäre eigentlich Thema für einen eigenen Podcast. Deswegen, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich hätte mir damals, als ich mit Anfang 20 fertig Informatik studiert hatte, plötzlich Vertriebsbeauftragte war, ich sah da damals aus, als wenn ich 16 Jahre alt wäre, hätte ich mir total gewünscht, dass irgendwer da gewesen wäre, der mir so ein bisschen Hilfestellung gibt. Das heißt, das ist für mich das Thema Mentoring absolut wichtig, dass man aus der Frauenperspektive heraus bestimmte Situationen vielleicht erläutert, erklärt, weil es ist nun mal so, wir sind eine Gesellschaft, die immer noch den Mann mit Technik assoziiert und die Frau eher weniger. Gleiches gilt für Führung. Und da kann ich helfen als Mentorin. Das mache ich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich. Das macht riesigen Spaß. Und ich gehe immer ran an diese Situation, indem ich sage, was wünschst du dir von mir? Also ich sage nicht, pass auf, du musst es jetzt so und so machen, sondern ich muss mir ja die Situation angucken. Das ist egal, ob das jetzt ein Unternehmen oder ein Mensch ist. Ich muss mir die Situation angucken, muss die verstehen und sagen, wo kann ich denn mit meinem Wissen helfen und wo ist denn diese Hilfe auch gewünscht? Also ich kann das nicht draufdrücken. So, das ist das Thema Mentoring und das Thema Beratung ist tatsächlich, wenn es darum geht, bestimmte Dinge vorzuleben, Impulse zu setzen. Ich bin jetzt kein Theoretiker, also ich habe nicht 100 Managementbücher gelesen, sondern ich habe es einfach gemacht. Ich habe da auch nicht groß drüber nachgedacht. Ich bin aus eigenen Erfahrungen in dieses Führungsthema gerutscht, mit sehr schlechten Erfahrungen mit Führungskräften, die bei uns an der Dartscheibe hingen. Und ich habe mir immer nur gedacht, ich will es besser machen. Ich will niemals nicht die Arbeit von anderen Menschen als meine eigene verkaufen. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Mhm. Und ich möchte gerne die Menschen wertschätzen und nicht wie den letzten Dreck behandeln. So, und das sind so Erfahrungen, die möchte ich auch in der Beratung einbringen. Und A und O ist, dass man auf Augenhöhe spricht. Also erstens mal, dass man hinter verschlossenen Türen über die Probleme offen reden kann, dass ich meine Einschätzung dazu geben kann und dass ich auch frage, wie kann ich helfen? Was ist dein Ziel? Also was würdest du dir wünschen, wie ich helfe? Weil wir sind hier alle mit unseren Erfahrungen sehr breit aufgestellt. Das sind jetzt nicht nur weibliche Führungskräfte, denen ich da helfe, sondern die Situationen mit Menschen sind ja die gleichen. Und ich helfe ehrlich gesagt lieber männlichen Führungskräften, wie sie mehr weibliche Führungskräfte finden, weil so viele weibliche Führungskräfte haben wir gar nicht. Mhm. Ich kann mal kurz erläutern, als ich diese 18 Jahre Produktentwicklung mein Team aufgebaut habe, was nachher genauso groß war wie die Entwicklung. Dieses Team, das war jetzt nicht geplant, aber ich habe, als ich da gegangen bin, festgestellt, 50% Männer, 50% Frauen. Im Alter von Anfang 20 bis Mitte 50, schwul, lesbisch, Migrationshintergrund. Also wenn ich jetzt wirklich so das Thema Diversität aufmache, war alles dabei. Und das war nicht geplant, sondern das waren einfach Menschen, die inspirierend waren, die waren anders. Also man sucht Leute, die anders sind, auch eine andere Meinung haben. Und durch diese Vielfalt an Meinungen kriegt man das auch hin. Und bei den Frauen war es in der Regel so, dass die überzeugt werden mussten, manchmal sogar überredet, ja, ihr könnt in der Technik mitarbeiten, ihr müsst diese Sprache nicht 100% verstehen. Es ist wichtig, dass euer Blickwinkel damit reinkommt. Ihr könnt das machen, weil die Anwender von unserer Software sind ja auch weiblich. Das wäre ja schrecklich, wenn nur Männer Software programmieren, die nachher von Frauen genutzt werden muss.
Wie nimmst du denn das Thema Diversität im Tech-Bereich im deutschen Mittelstand grundsätzlich jetzt wahr? Also jetzt hast du gesagt, du hast selber mal als junge Frau angefangen in diesem Tech-Bereich. Das war noch sehr neu. Jetzt sagtest du auch gerade, weibliche Führungskräfte sind jetzt auch noch nicht so ausgeprägt, wie du dir das wünschst, wie ich mir das wünsche, wie, glaube ich, sich viele andere das auch wünschen. Aber wie nimmst du das denn jetzt auch aus deiner Zeit bei Scoop Visio oder davor auch im deutschen Mittelstand wahr? Also wie ausgeprägt ist das denn im Tech-Bereich?
Also es wird besser im Tech-Bereich im Sinne von, dass wir auch Softwareentwicklerinnen haben, dass wir sehr viele Product-Ownerinnen haben, Scrum-Masterinnen haben. Das ist besser geworden. Es gibt eine aktuelle Zahl, die habe ich gerade gelesen, Informatik-Leistungskurs an der Schule 15% weiblich. Da ist das Problem, da müssen wir ansetzen.
Ja.
Also wenn wir zu wenige haben, die in der Richtung ausgebildet werden, haben wir nachher auch zu wenige, die überhaupt diese Jobs wahrnehmen können. Dann ist das Bild von klein auf verfälscht.
Ja.
Also dann kann der Mittelstand gar nichts machen. Es bewerben sich einfach viel weniger Frauen dafür. Wo ich sage, Klatsche für den Mittelstand ist tatsächlich Führung. Das ist noch ganz, ganz viel alter weißer Männerklüngel. Das ist jetzt nicht böse. Es gibt super viele nette, agile, alte weiße Männer.
Ja.
Ich bin eine alte weiße Frau. Aber wir müssen einfach sehen, dieser Klüngel, ne, von wegen, in unseren kleinen Kreis kommt keiner rein. Wir machen auch abends zusammen Spaß und wir machen dieses und jenes gemeinsam und wir ticken alle gleich. Das muss aufgebrochen werden. Wir müssen begreifen im Mittelstand, dass dieses wir ticken und denken alle gleich nicht mehr funktioniert.
Ja.
Es ist ja durch x Studien belegt, dass divers aufgestellte Führungsteams mit ganz unterschiedlichen Ansichten viel, viel erfolgreicher sind. Natürlich auch in Zahlen ausgedrückt erfolgreicher.
Gut, und dann sind wir auch wieder schnell beim Thema Kultur letztendlich auch. Also, dass man sich ja da immer, bei allen anderen Themen auch immer zuerst an die eigene Nase fassen sollte, gerade dann auch als Geschäftsführer, gender ich jetzt mal bewusst nicht, möchte ich denn mehr weibliche Führungskräfte, möchte ich mehr weibliche Mitarbeiterinnen, vielleicht dann auch eben bis hin zur Co-Geschäftsführerin, eine Geschäftsführerin eben, weil wie du gesagt hast, auch oft werden die Produkte ja dann eben auch gleichgeschlechtlich, sage ich jetzt mal 50-50 genutzt. Deswegen macht das aus der Produktentwicklung sowieso grundsätzlich Sinn, gerade wenn die Produkte von Mann und Frau benutzt werden, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob nicht auch Führungskräfte und Mitarbeiterinnen einen gleichen Anteil im Unternehmen haben sollten. Aber an die eigene Nase fassen möchte ich das haben. Das ist dann auch wirklich ein kulturelles Thema.
Ganz kurz dazu. Vielleicht ist es so, dass viele Geschäftsführer fördern junge Frauen im Unternehmen oder auch Frauen. Aber meistens nur bis zu einem gewissen Level. Also dass sie sagen, ich setze eine neben mich. So weit kommt es in der Regel nicht. Also so ein, zwei Ebenen drunter ist das völlig in Ordnung. Und alles andere, da, ne, es gab früher immer diese gläserne Decke.
Ja.
Ich hasse diesen Begriff, aber es ist wirklich so, dass Frauen sehr oft gesagt wird, du bist noch nicht so weit und da müssen wir noch dran arbeiten. Während einem Mann wird das viel eher zugetraut, komm, ich förder dich, du kriegst das dann schon hin. Ne? Und das sind so unbewusste Vorurteile, die wir im Kopf haben und das kommt dann auch tatsächlich so raus. Weil der sagt dann, oh, die ist toll, die macht mir hier Gott weiß was. Ne? Wir Frauen sind ja immer fleißig und machen die Dinge gut. Also dürfen wir auch bis zu einer gewissen Ebene mitwachsen mit dem Unternehmen. Aber dass wir auf gleicher Ebene dann sind, dann wird dann wieder gesagt, du bist zu politisch oder ne, du musst dann gucken, dass das auch mit den anderen passt. Die anderen in meiner Vorstandsrunde, die wollen das vielleicht gar nicht, dass eine Frau mit reinkommt. Ne? Weil dann können wir bestimmte Dinge vielleicht nicht mehr tun oder bestimmte Sprüche nicht mehr machen. Gruselig.
Ja, also.
Das alles miterlebt, ja.
Ja, okay. Ja, also spannende Einblicke kann ich mich natürlich und werde ich mich auch im Nachgang unseres Gesprächs dann auch nochmal selber hinterfragen. Das ist ja, wie gesagt, vor allem wirklich ein kulturelles Thema. Ich habe das auch mal als sehr sinnvoll empfunden, gewinnbringend, auch persönlich empfunden, gerade den Austausch mit weiblichen Führungskräften, auch junge Frauen im Unternehmen zu fördern, da auch Raum zu geben, eben auch zu sehen, wie sich da junge Menschen, aber auch speziell junge Frauen dann irgendwie auch sehr schnell entfalten, wenn man da auch einfach Raum gibt, wie schnell dann auch der gemeinsame Erfolg sich dann auch einstellt. Also ich fand das immer sehr, sehr spannend. Welche Rahmenbedingungen habe ich, also vielleicht nochmal zurück, eine kleine Rolle rückwärts, habe ich verstanden, auch eine spannende Perspektive, war mir so auch nicht bewusst. Also auch meine Jungs machen auch Informatik an ihrer Schule und werde sie auch mal fragen, hier in Bonn am Gymnasium, wie da das Verhältnis, das Prozentual ist, dass das per se nicht ein Mittelstandsproblem ist, weil einfach weniger Frauen in die Ausbildung schon gehen. Nichtsdestotrotz, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung heraus, welche Rahmenbedingungen kann man als KMU schaffen, um attraktiver zu werden, vielleicht gerade gegenüber dem Großkonzern und anderen Möglichkeiten, Forschung und so weiter, dass ich als Frau, als junge Frau sage, ich kann mir auch gut vorstellen, in dies und das KMU zu gehen, um da meine Karriere zu starten, weiterzuleben oder vielleicht auch zu beenden?
Vorleben. Es geht nur Vorleben. Also ich kann als KMU sagen, boah, wir sind divers und wir wollen junge Frauen fördern. Wenn ich dann aber auf die Webseite von dem Unternehmen gehe und ich sehe dann unser Management-Team und das sind 20 Männer mit Anzug und Krawatte, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ganz ehrlich.
Ja.
So, also fangt bitte da oben an, euch mal umzugucken nach weiblichen Führungskräften, die ihr einstellt, die dann entsprechend auch nach außen kommunizieren, hier kann man gut arbeiten als Frau. Ne? Und ich unterstütze das. Ne? Also mir ist eigentlich immer egal gewesen, ob ich eine Frau bin oder ein Mann. Ich habe mich nie so wahrgenommen, dass ich jetzt anders bin als die anderen. Aber ich gucke natürlich durch meine Augen immer auf Männer.
Ja.
Die haben mich aber vielleicht ganz anders wahrgenommen. Das war mir aber nie wichtig. Nur ich habe das jetzt gemerkt in der Rolle Vorständin bei der Scopisio als einzige Frau, dass mich unglaublich viele Frauen angesprochen haben und gesagt haben, toll, wie du das machst und super. Und na, das zeigt, dass das Unternehmen hier offen ist für solche Geschichten. Na, wo ich dachte, für solche Geschichten. Ich bin ja jetzt nicht eingestellt worden, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich gewisse Kompetenzen habe.
Ja, ja.
Aber die Außenwirkung ist tatsächlich die, okay, die stellen auch eine Frau dort oben ein. Das ist natürlich dann wieder gut. Also man muss, wenn man als Frau in so einer Position ist, auch wenn man wegen der Kompetenzen da ist, trotzdem darf man nicht vergessen, es ist noch eine Sonderstellung und die muss man dann auch nutzen, um anderen zu helfen. Also irgendwer hat mal gesagt, es gibt eine Hölle für Frauen in Führungspositionen, die nicht anderen Frauen helfen.
Eine besondere Hölle. Okay. Ja, also das Thema, weil du es gerade angerissen hast, ich hätte es, glaube ich, nicht angesprochen, aber es ist tatsächlich natürlich auch so, wenn sich das Bild dann auch erlebbar machen lässt im Unternehmen, auch wirklich zu zeigen, wenn man weibliche Führungskräfte letztendlich dann natürlich auch wertschätzend fördert, ohnehin diese ganze Kultur dann natürlich auch erlebbar dadurch wird, dass man, ich sage immer bis dahin, dass man sagt, so, wir haben eben eine Gesellschaft, die aus 50-50 Mann und Frau besteht. Insofern sage ich, tut man gut daran, als Unternehmen sich dahin zu bewegen, dass man auch das im Unternehmen abbildet und das dann auch zeigt, wo möchte ich hin gedanklich. Worst Case ist gerade Mittelstand, da zeigt man sehr wohl, dass man piefig ist und engstirnig ist und nicht veränderungsbereit. Und man erntet ja auch den einen oder anderen Shitstorm mittlerweile, speziell auf der Plattform LinkedIn, wenn man wieder sagt, wir haben jetzt unseren Vorstand neu aufgestellt und es sind 20 Männer in dunklen Anzügen, die in die Kamera grinsen. So, das ist so das Schlimmste, glaube ich, was man im Moment als Konzern, als Mittelstand natürlich auch, egal wie groß das Unternehmen ist, eigentlich tun kann. Und da fängt letztendlich auch wieder das an die eigene Nase fassen letztendlich an. Mich wundert dann immer so ein bisschen, dass das niemandem auffällt. Also schon vorher in der Kultur so, aber dass man sich dann wirklich mit 20 Männern auf diese Dachterrasse stellt und dann noch vollmundig verkündet, wir stellen uns für die Zukunft auf und das ist unser Führungsteam, wo man ja wirklich teilweise, man weiß ja gar nicht, ob man lachen oder weinen soll.
Ich lache da mittlerweile und dann denke ich, sind die bescheuert, warum machen die das? Die wissen doch, dass es mittlerweile Bashing für sowas gibt.
Ja.
Ne, das ist wirklich dumm, das zu tun. Und das, da frage ich mich, sind die so sehr in ihrer eigenen Blase, in ihrer Piefigkeit, Engstirnigkeit drin, dass sie das nicht mitbekommen, dass das nachher verrissen wird. Und wenn ich sowas sehe auf der Dachterrasse, 20 Männer, wir haben ja einen Think Tank zum Thema Digitalisierung und dass wir nach vorne gerichtet innovativ in die Zukunft starten, wo ich denke, es geht ja jetzt nicht drum, eventuell sind da sogar zwei Frauen bei, die erkennt man gar nicht, weil die ein Kostüm tragen, in den gleichen Farben wie der Anzug. Das muss doch bunt sein, gerade wenn es um Innovation geht. Es geht jetzt nicht darum, nichts gegen Anzugträger gehört mit zur Diversität, dass es Menschen gibt, die gerne Anzug tragen.
Klar.
Aber ich muss doch eine Meinung, da muss ein Alter dabei sein, ein Junger dabei sein, eventuell sitzt da jemand im Rollstuhl mit dabei, jemand mit einem Kopftuch mit dabei. Und ich brauche doch diese Blickwinkel auf die Gesellschaft, um dann zu sagen, für mein Unternehmen, für mein Geschäftsfeld, wo ich seit vielen Jahren erfolgreich einen Tanker übers Meer schipper, was braucht es, damit der weiter schippern kann?
Mhm.
Beziehungsweise vielleicht umzieht auf ein Schwarm von 20 Schnellbooten.
Ja, spannend. Wie gesagt, und auf das Thema, weil du gerade sagtest, das letzte Thema, was wir jetzt angerissen haben noch, muss man fairerweise auch sagen, mit natürlich weiblichen Führungskräften, auch weiblichen Mitarbeiterinnen, nicht nur im Tech-Bereich, aber auch im Tech-Bereich, weil du gerade sagtest, da kann man einen eigenen Podcast zu machen. Vielleicht machen wir das einfach nochmal. nicht in dem Rahmen des heutigen Podcasts, aber vielleicht nochmal ergänzend. Das war jetzt eine spannende Reise in 60 Minuten. Wir haben viele Themen gestriffen, wir haben viele Themen vertieft. Wenn wir jetzt nochmal abschließend zusammenfassen, wenn ich mich jetzt hinterfrage als Mittelstandsgeschäftsführerin, Geschäftsführer, sage, eigentlich sind wir piefig oder kommen piefig rüber. Das ist ja oft auch eine Außenwahrnehmung. Und diese Engständigkeit hindert uns am Erfolg schon jetzt und in Zukunft bekommen wir Probleme auf dem Thema der Produktentwicklung und des Recruitings. Grundsätzlich unser Geschäftsmodell gerät ins Wanken, wenn wir uns nicht verändern.
Wir sind zu langsam.
Wir sind zu langsam, vielleicht auch. Wir haben schon zwei, drei Dinge benannt, um das noch einmal am Ende zu wiederholen. Was sind aus deiner Sicht die drei ersten wichtigen Schritte als KMU-Geschäftsführerin oder KMU-Geschäftsführer, die ich in die Wege leiten sollte, heute oder morgen?
So, Schritt 1, ich muss selber davon überzeugt sein, ich möchte nicht mehr piefig sein. Also ich muss mich einfach öffnen und sagen, ich will nicht mehr piefig sein, ich will gerne auch Veränderungen und ich stehe dem offen gegenüber, ich lasse es zu. Und ich habe keine Angst davor, Schritt 1. Schritt 2 ist, ich versuche erstmal herauszufinden, wer hat denn Ahnung von dem ganzen Kram mit der Digitalisierung, wenn ich selber es nicht habe und eher Angst davor habe. Wer hat Ahnung, auf wen gehe ich auf Augenhöhe zu und frage, hör mal, könntest du mir ein bisschen helfen? Es ist doch keine Schande zu sagen, Hilfe, das ist groß, wenn man sagt, ich benötige Hilfe. Also gucke ich im eigenen Unternehmen oder vielleicht auch mal drumherum in einem vertrauten Kreis, wer hat Ahnung, wer kann mich hier unterstützen? Und Schritt 3, ich lasse das erste Beiboot als Experiment, als Test an einer langen Leine ins Wasser. Ich kann es zur Not reinziehen, wenn es scheitert oder wenn es kentert, aber ich lasse das einfach mal mit einem kleinen Team starten und Dinge neu probieren und habe ein gutes Gefühl dabei, weil ich habe vertraute Personen gefunden, ich habe mich im Kopf geöffnet für Veränderungen, ich lasse es also zu, dass dieses Boot irgendwas tut und ich weiß nicht was, aber irgendwann kommt ein Ergebnis und dann habe ich mal den ersten Schritt gewagt. Und dann geht es meistens viel, viel besser und schneller. Also sehr, das wäre für mich die 3 Punkte.
Sehr wertvolle Tipps, Insights. Vielen, vielen Dank, dass du ja so offen über die ganzen, auch teilweise doch auch kritischen Themen, auch in Unternehmen oder auch bei Projekten mit mir gesprochen hast. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr inspirierend, wie immer, wenn ich mich mit dir austauschen darf. Wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir gerne Unterstützung durch Silke, dass sie da vielleicht mal drauf guckt. Wie erreicht man dich denn am besten und deine Beratungsleistungen?
Also ich bin gerade aus einer Vorstandsrolle gekommen. Das war sehr intensiv. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch wahnsinnig viel reingegeben. Ich möchte das gerne, was ich dort gemacht habe, nämlich Kulturwandel vorantreiben und auch agile Produktaufstellung möchte ich gerne freiberuflich machen, indem ich Impulse setze. Also ich komme gerne vorbei und setze einen Impuls. Ich komme gerne vorbei und berate. Ich gehe momentan auf einige Konferenzen oder bin als Speakerin verfügbar. Und natürlich, was ich mache, ist als Mentorin und erreichbar über LinkedIn, Silke Kahnes, oder silkekahnes.com, meine Webseite, die ich mir gerade wieder frisch aufgebaut habe und die ich jetzt auch mit vielen Learnings im Blog neu beleben möchte.
Genau, und diese Informationen, die findest du natürlich in den Shownotes auch des Podcasts. Silke, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um über diese spannenden Themen zu sprechen. Ich denke, wir konnten am Ende nochmal das Stichwort PIFIC bis zu einem gewissen Grad auflösen. Und ja, wenn du als Hörerin oder als Hörer Interesse an einer Unterstützung hast, gerne bei Silke melden, ansonsten auch natürlich, große Überraschung, gerne bei mir melden, wenn es um Thema Digitalisierung, Marketing und Kommunikation geht. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du eine Bewertung da lässt, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und natürlich freuen Silke und ich uns über Feedback auf den Social Media Kanälen, vor allen Dingen natürlich LinkedIn in den Kommentaren oder auf den einschlägigen Podcast folgen. Vielen Dank, Silke. Bis zum nächsten Podcast, sage ich mal optimistisch.
Ja. Danke dir, Sven. Es hat Spaß gemacht. Geile Location nach wie vor und ich freue mich drauf, wenn ihr Kommentare hinterlasst. Also agil heißt Feedback da lassen und dann kann man sich verbessern und verändern.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.